Mensch, hallo Linux-Tag.
Hallo Carsten.
Du sag mal, dich habe ich aber lang nicht mehr gesehen. Du warst auf der Republika, stimmt das?
Genau, auf der Republika 16, genau gesagt.
Und was hast du da genau gemacht?
Ja, ich habe mal verschiedene Freifunkthemen aufgegrabelt und mit der Monique gesprochen. Die kennst du?
Die Freifunk-Monique, klar.
Genau, die Monique Meisel. Und die war so nett, und mit uns ein Interview zu machen.
Mit uns als Radio Beitspeicher?
Genau.
Ja, hast du ein Interview gemacht?
Genau, ich habe es hier auf dem Tablet. Wollen wir es mal anhören?
Jetzt gleich?
Genau.
Ja, gut, dann hören wir uns das jetzt gleich an, und dann kommt auch noch was, oder?
Ja, das waren noch zwei andere Freifunkthemen, die dann akustisch sozusagen hier mit eingefangen wurden. Eine, ja, sagen wir mal, eine politische und mehr eine technische.
Na gut, dann kommt jetzt Radio Beitspeicher, das experimentelle Podcast-Projekt aus dem Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt, Ausgabe 6, Republika. Viel Spaß.
Viel Spaß. Hi Monique, kannst du dich unseren Hörern kurz vorstellen, um mal eine Anleihe beim Webmontag zu nehmen mit drei Tags?
Ja, hallo. Die drei Tags sind Freifunk, Open Everything und Raumschiff Erde.
Schön, danke. Ja, dann gehen wir gleich in Medias Res. Freifunk spielte in mehreren Sessions hier auf der RP10 eine Rolle. Kannst du den zu Hause gebliebenen kurz nennen, was der Kern der bisherigen Freifunk-Themen hier auf der 16. Republika war?
Ja, ich hatte ja die Ehre, eine Moderation zu übernehmen des Themas 5G-Stadt. Das war ein spannendes Panel, da waren Vertreter von Vodafone, von Essentia Strategieberatung und ein Professor des Fraunhofer, der Professor Dr. Wiegand vom Fraunhofer Institut hier auf dem Panel. Die Senatorin ist leider nicht gekommen, konnte ich die Fragen an die Politik gleich mal wegstecken, das war ein bisschen schade. Ja, und dann haben wir da über die Anwendungsfelder von 5G erstmal diskutiert, und dann natürlich, und das hat mich als Freifunkerin natürlich stärker noch interessiert, wie kommen wir denn dahin in diese Gigabit-Gesellschaft, in dieses Echtzeit-Internet, wer soll diese Infrastruktur aufbauen und so. Aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, war das Panel für meinen Geschmack ein bisschen zu unausgewogen, waren sich alle etwas zu einig. Haben ein bisschen das Gegengewicht oder auch eben die Vertretung, die Rolle und Sicht der Politik so ein bisschen gefehlt. Ich finde es ein bisschen schade, dass da so die Ideen vom schwedischen Modell oder wie man das denn anders sehen könnte, oder auch die Tatsache, dass ob denn einfach nur ein schnelleres Internet ausreicht, um, da, wie das dann dort in so Visionen dargestellt wird, dass jetzt alle total partizipativ sind und alle total alles smart wird. Auch die Menschen sind viel smarter in diesen Gigabit-Visionen. So meine Frage noch, ob dafür nicht vielleicht noch ein bisschen mehr nötig wäre, wie zum Beispiel Bildungsprogramme oder Förderungen so für Startups, wenn es da so rein auf die Industrie verlassen sollen, und wie das dann alles dazu kommt. Da sind die nicht so richtig drauf eingegangen. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich denke, in den Anwendungsfällen waren wir ganz gut. Aber so das so danach, diese Infrastruktur, wie kommen wir da hin, was ist dafür nötig, Rahmenbedingungen, Diskussionen, fand ich eher so ein bisschen, ja, fand ich ein bisschen schade. Das war so das eine Thema. Das andere Thema war ein Lightning Talk, den ich zusammen mit Peggy Seidlop hier aus Berlin gehalten habe. Wo wir uns nochmal explizit die Punkte rausgesucht haben, das so zu belegen, dass Internet ein Menschenrecht ist. Die Slides stelle ich dann auch nochmal zur Verfügung online, wenn ich wieder die ganzen Events jetzt alle hinter mir habe die Woche. Ja, und da haben wir einfach nochmal zusammengesucht, dass es schon ganz, ganz viele Entscheidungen gab und Empfehlungen vom Menschenrechtsrat über den Europarat bis hin zum Bundesverfassungsgericht, wo eigentlich total klar ist, dass ein Grundrecht auf Access sich mindestens mal implizit ergibt, oder dass es eigentlich eine Voraussetzung für die Ausübung ganz, ganz vieler anderer Grundrechte ist. Aber wir es eben so explizit nicht haben. Auch um die Frage haben die Panel-Teilnehmer einen schönen Bogen gemacht. Ich fände es spannend, die Frage mal breiter zu diskutieren, ob nicht ein explizites Recht auf Access weiterhelfen könnte und sicherstellen könnte, dass auch wirklich alle teilhaben an diesem Gigabit-Zeitalter, was da auf uns zukommt. Das war dann, und dann noch ein bisschen Freifunkvorstellung hintendran. Und kurz noch das Thema Geflüchtetenvernetzung. Da hat Peggy mal nachgezählt. Jetzt zuletzt sind jetzt gerade 350 vernetzte Unterkünfte in ganz Deutschland und Gespräche mit offenbar 100 weiteren, die da so im Wiki eingetragen sind, die wir so ausmachen konnten. Und ich freue mich schon sehr in dem Zusammenhang auch darüber, dass wir dann am WCW hoffentlich die Freifunk hilft launchen, wo wir das dann auch nochmal visualisiert sehen, hoffentlich über die API. Also falls ihr, lieben Thüringer, da noch nicht euren API-Eintrag erweitert habt um die Geflüchtetenunterkünfte, dann macht das mal ganz schnell. Oder auch anderen sozialen Projekte, die ihr vernetzt habt. Genau. Ja, und dann läuft gerade hier noch von Andi und Elektra ein Workshop, halt, wo jetzt sozusagen tatsächlich nochmal auch um das Thema Geflüchtetenvernetzung, dann aber hands-on und konkret. Wir hatten ja nur 30 Minuten, Peggy und ich, da, was schon eigentlich lang ist für einen Lightning-Talk, aber wo wir dann nochmal ja, unser klassisches Router-Flashen einfach auch anbieten hier auf der Republika. Ja, und dann hatte ich jetzt zu guter Letzt noch, durfte ich noch mal auf dem Panel sitzen, als Diskutantin dann dieses Mal mit dem Volker, der Katrin und dem Leonard von der Wikimedia. Und da ging es uns um Bewegungen und ihre formalen Strukturen oder formalen Organisationsformen oder eben auch nicht, ausgehend von einer... von einem Paper von Freeman, der halt sagt, naja, Strukturlosigkeit, das gibt's eigentlich nicht. Und es gibt dann immer informelle Strukturen, dann diese alte Diskussion. Naja, und da saß ich nun für den Freifunk, was ja eine sehr relativ formlos ist das falsche Wort, wenig formale Organisation oder Bewegung vielmehr ist, die ja auch nicht nur eine Organisation hat, sondern viele lokale Organisationen, ohne dass sie sich jetzt großartige Dachverbände geben. Und das war so ein bisschen die Vor- und Nachteile dessen, woran sich überhaupt auch Strukturen bilden. Ich denke, das ist ganz interessant, das kann man sich mal anhören, aber das Gespräch, da ist eine Stunde eigentlich zu kurz, da kann man also Abend füllen oder wahrscheinlich, keine Ahnung, jahrelang drüber reden und unterschiedlichste Strategien entwickeln. Für mich bleibt davon übrig, dass ich das eigentlich gut finde, für mich jetzt persönlich und auch im Sinne des Freifunks eben Hierarchien zu vermeiden. Also das ist ja das Ziel dabei, also Hierarchien und die Machtkonzentration vermeiden zu wollen, auch flexibel zu sein, je nachdem, was auf uns zukommt, dann die Lösung zu suchen, wenn das Problem da ist und nicht irgendwie im vorauseilenden, wir stellen uns irgendwas vor, irgendein Bedrohungsszenario, was gar nicht real ist, schon irgendwelche Strukturen aufzuziehen, die wir irgendwie gar nicht brauchen oder so. Das wäre so mein Gedanke, aber ich finde, das kriegen wir im Freifunk ja ganz gut hin. Andere Seite ist dann natürlich Konsensbildung, Legitimation von Vertretern und so, das ist natürlich eine andauernde Diskussion und da freue ich mich schon total aufs WCW, wie es da jetzt am Wochenende dann am Freitag weitergeht zu den Themen, was sich da so getan hat.
Heute ging es in dem Panel, was du zuletzt mit angeführt hast, ja auch um die Förderung von Freifunk. 300.000 Euro waren im vergangenen Jahr 30.000 Euro waren im vergangenen Jahr für eure Berliner Community durch den MABB schon bereitgestellt worden, sozusagen als Pilotlauf in Sachen Freifunkförderung. Und ihr seid ja damit ganz gut zurechtgekommen, aber es war eine überschaubare Summe. Und nun ist es in Thüringen anders gelaufen. Kann man da, du hattest das in dem Panel schon recht gut zusammengefasst und das ist ja auch alles dort schon nachlesbar. Es gibt ein Pad dazu zu dem Panel. Wir werden das auch hier zu dem Podcast mit verlinken. Was ist in Thüringen anders, besser oder wenn du nicht so gut gelaufen aus deiner Sicht?
Ja, also in Berlin ist es ja so, dass wir genau mit einer relativ, also verhältnismäßig kleinen Summe von 30.000 Euro begonnen haben und Jahr für Jahr immer wieder Verlängerungen und auch Aufstockungen bekommen haben. Aber dass wir jetzt im vierten Jahr schon sind und immer noch damit beschäftigt sind, die insgesamt, ich meine, dann sind es dann irgendwann tatsächlich die 100.000, jetzt weil wir nochmal nicht ganz 10 sozusagen beantragt haben, noch immer im vierten Jahr damit zu tun haben, das zu verbauen im Ehrenamt. So, ne? es ist nochmal eine neue Förderung dazugekommen, für Geflüchtetenvernetzung speziell nochmal fast 30.000 Euro. Aber es ist schon eine Herausforderung, das dezentral sozusagen zu organisieren. Und vielleicht merkt man dann halt auch, dass vielleicht hier und da auch ein bisschen Luft raus ist oder viele auch schon viel gemacht haben und dann noch mehr Standorte zu machen. Das ist schon eine Herausforderung so. Aber es sind ja auch neue Leute dazugekommen, was eine total positive Entwicklung ist. Was ist in Berlin? Erst in Thüringen anders. In Thüringen ist es so, dass es ja hier um mehrere Communities geht. Also in Berlin ist ja eine Community, das sind sicherlich verschiedene Akteure. Die hat ja keinen lokalen Verein. Hier gibt es halt den Förderverein, aber es gibt jetzt keinen expliziten Berliner Freifunkverein, weil der bislang von den meisten für nicht notwendig erachtet wurde. Und der Förderverein da hinlänglich sozusagen das erfüllt, was so gefragt war oder wo der Bedarf da war. Aber die Thüringer haben ja nun mehrere lokale Gruppen, auch lokale Vereine, mitunter, auch nicht alle. Und da muss man ja sehen, und so, da kommen ja auch immer mal neue dazu oder vielleicht stirbt auch mal eine Community aus sozusagen, weil Menschen irgendwie was anderes machen, wegziehen oder was auch immer oder wird weniger aktiv. Also da stellt sich schon erstmal die Frage, wer sind denn jetzt überhaupt diese Freifunkgruppen? Für mich sind das schon die irgendwie in der ABI eingetragen sind, so. So, und wie schafft man jetzt da, wenn es eine Förderung auf Landesebene ist und nicht auf Kommunalebene, was eigentlich besser zum Freifunk passen würde, wie organisiert man das dann jetzt, ja? Ohne dass man sich jetzt, wenn man seine dezentrale Struktur nicht aufgeben will, aus Gründen eben der, Gott, wie konstituiert sich das denn jetzt wieder und so, alles total kompliziert und will man das eigentlich? Und wenn ja, welche Aufgaben, muss man auch klären, welche Aufgaben sollte das denn? Also war in Thüringen, glaube ich, der Plan, das dezentral zu belassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und eigentlich passt ja also nun diese Förderung nicht dazu. Oder das wurde ja vom Wirtschaftsministerium dort ausgeschrieben und es war halt ein Pilotprojekt für 100.000 Euro für eine Community. Und auch noch, glaube ich, mit der Randbedingung, wo es keinen Freifunk, wo es auch keinen Freifunk gibt, was total natürlich jeder Freifunker lacht sich schlapp darüber, weil, ja, Entschuldigung, das ist ja mal schon die Voraussetzung, dass es erstmal ein paar Aktivisten vor Ort gibt. Wie sollen das sonst gehen? Also da haben sie wohl irgendwie Freifunk mit so einer Art Wirtschaftsunternehmen oder irgendwie was verwechselt und dementsprechend komplett falsche Förderung an der Stelle aufgesetzt, anstatt es zu fördern wie ein soziales Projekt, was es ist. Mhm. Und dann in meiner Wahrnehmung war es dann so, dass sich die Thüringer ja dann, das war positiv, zusammengerappelt haben, getroffen haben. Das hat die Vernetzung innerhalb von der einzelnen Gruppen in Thüringen da, glaube ich, total befördert. Das fand ich einen total schönen Effekt, so, dass man sich zusammengesetzt hat, kennengelernt hat, getroffen hat, gemeinsam überlegt hat, was wollen wir eigentlich machen? Ist das nur Hardware oder sind es auch Events? Ist es auch irgendwelche Bildungsangebote, irgendwie Aufbereitung von oder Dokumentation? Was kann man alles machen, außer jetzt nur Hardware zu verschrauben? Da kamen, glaube ich, total viele tolle Ideen erstmal bei rum und dann aber auch die Erkenntnis, aber dafür braucht man gar nicht so wahnsinnig viel Geld und sozusagen zu sagen, okay, wir würden das gerne Stück für Stück irgendwie eigentlich abrufen können. Wir möchten eigentlich, dass die einzelnen Communities selbst Anträge irgendwie stellen können. Das passte nun nicht zu dieser Art der Ausschreibung und dann gab es die eine Variante, solle man sich jetzt gemeinschaftlich drauf bewerben, egal was die Ausschreibung sagt, oder solle man sich nicht bewerben und eben eine eindeutige Absage erteilen und sagen, Entschuldigung, ihr habt es ja völlig falsch aufgezogen für das, was wir sind. Das war ja dann der Beschluss, der mehrheitliche Beschluss und schiefgelaufen ist dann, dass eine Gruppe ausgeschert ist und das dann sozusagen abgeholt hat, das Geld. Und sich hinterher noch beklagt hat darüber, dass es dann noch Kritik daran, dass es also diese Kritik und die öffentliche Stellungnahme der anderen Communities dazu gab, finde ich eigentlich nicht besonders überraschend. Ich hoffe, dass jetzt in Niedersachsen anders läuft. Oder es läuft schon anders. Die haben sich auch zusammengefunden, die hatten die gleiche Situation im Prinzip, haben aber gleich von vornherein auch aufgrund der negativen Erfahrungen in Thüringen gesagt, wir wollen hier erstens uns nicht von euch dazu nötigen lassen, hier einen Dachverband zu gründen und zweitens, wir haben ja schon genug Vereine, so, ne? Also entweder finden wir uns so zusammen, dass einer vielleicht der Verein des Vertrauens ist, der das Geld nimmt, an die anderen verteilt. Das war eine Überlegung. Die andere Überlegung war, das tatsächlich irgendwie dezentral, aber das muss dann kann die Politik eben nicht auf einem Ansprechpartner bestehen. Da müssen die was bereitstellen oder müssen die einen Ansprechpartner bereitstellen für diese lokalen Gruppen. Und das scheint jetzt nach meinem Kenntnisstand so zu sein, dass es das Breitbandkompetenzzentrum von Niedersachsen sozusagen übernehmen soll, dass dort dann die lokalen Communities ihre Anträge dann stellen sollen. Wobei ich glaube, jetzt geht es gerade noch trotzdem nochmal um gemeinsames Treffen, um das nochmal final irgendwie zu machen, wie genau und zu welchen Konditionen das abzulaufen hat. Ich glaube, das ist jetzt noch der letzte Schritt. Ich bin gespannt, wie es dann letztendlich ausgeht, aber ich habe so das Gefühl, auch ja, das könnte so ein gutes Modell sein, so in die richtige Richtung. So. Müssen wir sehen. Wir experimentieren weiter, würde ich sagen.
Ja. Ja, und dann haben wir noch einen letzten Punkt. Wenn wir mal kurz nach Brüssel schauen. Wir hatten diese Verordnung zum Lockdown, diese Verordnung 2014-53. Wurde ja intensiv in der Community, auf Twitter auch und auf den Mailinglisten diskutiert. Und hier auf der Republika ist ein auffälliger Kontext aufgetreten, wo es auch um Diskriminierung von Akteuren, Nichtmarktakteuren und kleineren Akteuren am Markt geht. Eben diese sogenannte BEREC, also BEREC-Konsultation, wo die Frau van Schewick hinsichtlich der Netzneutralität sich auch ausführlich geäußert hat, dass da etwas dagegen getan werden muss. Und ja, wie siehst du dort, welche Möglichkeiten siehst du? Ist ja noch was zu tun. Es ist ja ein relativ kurzer Zeithorizont, der uns dann noch zur Verfügung steht.
Also das sind ja zwei verschiedene Themen, die auch sehr unterschiedlich diskutiert werden, aber für uns natürlich ja beide Auswirkungen haben können. Ich sag mal, vielleicht erstmal zu dieser Netzneutralität, das ist natürlich unfassbar, dass wir da schlechter eigentlich, also die EU es fast schlechter macht als die Amis, wo wir doch eh schon so hinterher sind mit allem. Ja, das ist natürlich total tragisch. Für den Freifunk selber bin ich mir nicht sicher, ob es so wahnsinnige Auswirkungen hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das dazu führt, dass mehr Menschen in die Richtung denken, Mensch, dann bauen wir uns halt eine neue Infrastruktur, die neutral ist. Also ich weiß nicht, ob ihr noch dieses Plakat von den, was war denn das, irgendein Piraten war mit dieser Katze, mit dem you broke the internet, now I need to build me a GNU one. So eine Katze mit total finsterem Gesicht. Ja, so denke ich das auch. Ne? Also okay, wenn ihr das Internet da irgendwie kaputt macht und die Netzneutralität kaputt macht, dann müssen wir halt eigene Netze bauen, in denen das ist für mich eher noch mehr Ansporn, da weiterzumachen und auch eben nicht nur in Funk, sondern vielleicht auch in einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht auch zukünftig in Faser zu denken. Warum sollen sich nicht Kommunen oder Menschen in Genossenschaften zusammenschließen und selbst den Boden aufbuddeln? Oder das muss ja auch nicht immer unter die Erde.
Ja.
Also da, weiß ich nicht, müssen wir nicht auf die Telekom warten. Hat der Höltgens übrigens auf dem, guckt euch mal an, 10. Bitkom-Forum Video im Internet. Sehr spannend, der Höltgens fordert also explizit dazu auf, man möge doch bitte nicht auf die Telekom warten und doch bitte endlich mal auch eigene Infrastruktur bauen und auch gerne mit ihm in Konkurrenz treten. Also Konkurrenz sehe ich da nicht vom Freifunk. Wir beschränken uns, glaube ich, schon eher so da, wo ne, Area of Market Failures und so, wo sich das dann für die anderen nicht so lohnt, wo es offenbar keine Geschäftsmodelle gibt. Aber zumindest, dass die Idee der eigenen Infrastruktur, ja, Herr Höltgens, sehr gerne, sind wir schon dabei. So viel dazu. Das andere Thema der Geschichte des Lockdowns, ja, das ist natürlich total schwierig, denn es ist ein, also wer da reinguckt, der weiß natürlich, dass es technisch Quatsch ist. Also wo fängt das Radio an, das Software, also Software-Defined Radio, wo ist Hardware, wo ist Software, wo fängt das an, das ist auch total schwierig zu sagen. Generell kann ich den Anlass, den Bedarf an Harmonisierung, das ist ja ein großer Teil da, der und Vereinheitlichung der Regulierung verstehen. Er macht auch Sinn. Aber natürlich ist hier eine Überregulierung, also ist das jetzt hier in diesem Punkt eine Überregulierung, die, glaube ich, den Wettbewerb einschränkt. Gerade die kleinen Marktteilnehmer, danach hattest du ja gefragt, irgendwie also ausschließt. Nicht nur die nicht kommerziellen Free-Software-Initiativen und so weiter, sondern auch die kleinen Marktteilnehmer, also am kommerziellen Marktteilnehmer tatsächlich auch ausschließt und benachteiligt bis ausschließt. Und der andere Aspekt ist für mich ganz klar der Aspekt der IT-Sicherheit. Also ich meine, wenn da immer Zertifizierungen dranhängen, welche Unternehmen, wie viele Updates wird es dann geben, ja? Und ich meine, am Ende, die Fixes kommen ja auch viel aus der Open-Source-Community, wenn die Sicherheitspatches und so weiter, also ich sehe da ein ganz großes IT-Sicherheitsrisiko. Ich weiß nicht, ob es dann die Idee ist, dass man dann sich bei jedem Security-Fail irgendwie ein neues Gerät kaufen soll, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Hersteller da große Updates liefern noch oder wieder so, was sie so für Vorstellungen haben. Also so, dazu haben wir ja auch mit der FSFE gemeinsam eine Kampagne gestartet und auch ein Joint Statement verfasst. Das kann man auf der Freifunknet nachlesen, wo wir schon viele andere Organisationen auch aufgefordert haben oder die auch schon sozusagen in eine Allianz mit eingetreten sind. Das sind viele Virus Networks von Ars Mundi bis Giphy, alle, die wir so kennen. Und aber auch die Quadratur, die Net oder der Chaos Computer Club sind dort sozusagen dabei. Und die Frage ist, wie wir diese Kampagne jetzt treiben, weil auf EU-Level ist es ja schon erstmal durch. Da gäbe es noch eine Interventionsmöglichkeit. Aber vor allen Dingen müssen wir jetzt aufpassen, wann der Gesetzentwurf in Deutschland kommt oder auch jeder sozusagen in allen Ländern aufpassen, wann die jeweiligen Gesetzentwürfe kommen und dann da auf Landesebene im Zweifel weiter campaignen.
Okay.
Ich hoffe, es war jetzt allen klar, was dahinter sich verbirgt, hinter dieser Richtfunk oder hinter dieser Richtlinie für Funkanlagen. Das habe ich jetzt gar nicht erklärt, aber schaut einfach mal auf die Freifunknet und lest euch mal dieses Joint Statement durch.
Wir werden auch nochmal die Kontexte dazu verlinken mit. Schönen Dank, Monique, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne, gerne.
Und noch eine schöne Republika.
Ja, danke dir auch.
So. Ja, ich habe die Möglichkeit, mit Frau von Schiewig zu sprechen zu den Problemen der Netzneutralität, die uns bewegen, insbesondere im Zusammenhang mit der Funkbetriebsrichtlinie der EU, der Nummer 53, wo jetzt die Freifunkinitiative aus Deutschland nochmal Einwände vorgebracht hat. Und die Frage lautet einfach, wie schätzen Sie die Möglichkeiten, die Erfolgsmöglichkeiten ein? Und das ist die eine Frage. Und die andere mehr zu dem Prozess, den Sie schon in Ihren Talks stärker thematisiert hatten. Sie hatten auch das Problem dort der Transparenz in diesem Prozess angesprochen. Wie schätzen Sie das ein vielleicht? Und es ist ja zurzeit das TTIP-Thema. TTIP war dieser ersten, also ganz kurz bloß zu diesen zwei Fragen. Ja, klar. Also wollen Sie erst zu dem BRIC-Prozess oder eher zu dieser Beziehung?
Also mit der Freifunkrichtlinie kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Also,
da kann ich wirklich gar
da geht's
nichts
uns eher
sagen.
Dazu, es geht ja jetzt um diesen parlamentarischen Prozess, das Ende dieses parlamentarischen Prozesses im EU-Umfeld. Die Verordnung ist also, ich bin jetzt mit den rechtlichen Gegebenheiten der EU nicht so vertraut. Also es sind jetzt die letzten Schritte. Ich kann hier nochmal kurz aufs Patch schauen. Das sind also jetzt die delegierten Rechtsakte, die müssen noch definiert werden. Und hier gibt es jetzt noch die Möglichkeit der Einflussnahme. Wie Sie das aus Ihren Erfahrungen einschätzen, inwieweit so eine Community und in dem Fall ist es auch die Free Software Foundation Europe, welche Möglichkeiten Sie da überhaupt noch sehen? Ist das aussichtsreich?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich mich mit der Freifunkrichtlinie jetzt überhaupt nicht auskenne und deshalb ist es ein bisschen schwer für mich,
zu natürlich
sagen. Grundsätzlich ist es immer so in diesen Prozessen, dass die Entscheidungsträger einerseits für gute Argumente offen sind und oft wirklich nicht wissen, wer wie betroffen ist und welche potenziellen Nachteile das haben würde. Und dann natürlich, was ich vorher schon meinte, dass wenn je mehr Leute sich interessieren, desto besser. Also man braucht also einen Weg, die guten Argumente an den Mann zu bringen und dann einen Weg, die öffentliche Unterstützung auszudrücken. Und
ja,
dass die Argumente an den Mann zu bringen, kann unter Umständen One-on-One-Outreach sein oder ein Brief, den die Community geschrieben hat, den dann möglichst viele unterschreiben.
Schon geschehen.
Also solche Sachen. Grundsätzlich ist wirklich meine Erfahrung, dass man unheimlich viel reißen kann, wenn sich Leute engagieren und mobil machen. Also, aber das ist jetzt dieses Allgemeine, mehr kann ich zur Freifunkrichtlinie wirklich gar nicht sagen.
Also es ist ja nicht speziell auf Freifunk. Also die überschneidenden Themen in dem Bereich sehe ich darin, dass wir ja auch insbesondere diesen Diskriminierungsaspekt haben, der dort mit beinhaltet ist in dieser Verordnung jetzt, in diesem Verordnungsentwurf, sehr ähnlich wie bei der Netzneutralität, ganz
ja,
stark eben die
Netzverfügbarkeit. Das Problem ist, wenn ich da keine Ahnung zu habe, dann kann ich wirklich dazu nichts sagen.
Und zu dieser Frage des, das war die andere Fragestellung, der Transparenz in dem weiteren Diskussionsprozess jetzt
bei
BEREC. Ja.
Also BEREC hat bis jetzt ja vor allen Dingen hinter verschlossenen Türen gearbeitet und da zwar Leute angehört, die Bundesnetzagentur hat auch eine Anhörung gemacht. Die Anhörungen selbst sind nicht öffentlich gewesen, aber die Dinge, die später die beteiligten Interessenvertreter schriftlich einreichen wollten, die sind in der Regel öffentlich zugänglich. BEREC hatte dann noch einen Workshop mit 4 Experten, davon war ich auch einer. Insofern ist im Moment der Prozess nicht sehr transparent. Mit der öffentlichen Konsultation ändert sich das natürlich, indem die Leute nochmal die Draft-Guidelines sehen und dann ihre Meinung äußern können. Das ist leider natürlich schon ziemlich spät im Prozess.
Ja.
Aber insofern besteht da durchaus die Hoffnung, dass sich das noch ändert. Und das ist natürlich dann eine Chance, die wir auch wahrnehmen müssen.
Mhm.
Also,
also alle Leute, die an Netzneutralität interessiert sind, sollten sich dann eintreten.
Auf
wie viel Zeit ist dann noch für
sechs
den Prozess?
Wochen, also vom 1. Juni bis Mitte Juni.
Also muss man sich beeilen.
Ja, also jetzt ist der richtige Moment, sich zu informieren, sich Gedanken zu machen, damit man dann sozusagen am 1. Juni nachschreibt und losschreiben kann.
Vielen Dank, Frau Professor.
Ja, danke.
Ja. Muss man da relativ laut sein? Oder
nee, da habe ich gestern schon mit der Van Schewig, das ging wunderbar. Ne?
Cool.
Ja, scheiße, jetzt ein bisschen so.
Ja, kriegen wir hin. Ja. Also, wo wollen wir denn nochmal anfangen? Also ich kann nochmal kurz erzählen, was wir eigentlich machen. Also wir sind ja von Shouter Labs, Firma aus Berlin, haben ursprünglich aber mal angefangen vor 4-5 Jahren mit einer Möglichkeit, wie man anonym Daten tauschen kann, was eigentlich entspannt ist. Also wie schaffe ich es von einem Telefon zu einem anderen Telefon Daten zu senden, ohne sie halt über den Server zu schicken. Und haben dann halt ein Peer-to-Peer-Netzwerk erfunden, mehr oder weniger, so ein bisschen was dann FireChat später mal gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war während Hongkong, während der Aufstände, möchte ich nicht sagen, aber relativ groß. Und die Idee war halt, genau, dass du halt Peer-to-Peer-Verbindungen hast und dann halt Leute, deshalb auch der Name Shouter, kommt halt vom Marktschreier. Du stehst halt irgendwo meinetwegen auf der Bühne und erzählst halt und sagst dann am Ende, ja, und alle, die es interessiert, hier sind meine PowerPoint-Folie, nehmt sie gleich mit. So war so ein bisschen eine der Ideen. Kannst du wunderbar nutzen, um deine komplette Audiosammlung mit den anderen Leuten zu teilen. Hatte während des arabischen Frühlings auch extreme Downloadzahlen und wir glauben auch, wir konnten es nie verifizieren, die Leute haben es genutzt, um anonym zu kommunizieren.
Ah.
Problem ist, es ist so eine B2C-Anwendung. Daraus kannst du als junge Firma, also wir haben da mit einem Stipendium haben wir das damals halt realisiert, aber um daraus halt nachhaltig irgendwie wirtschaftlichen Erfolg zu machen und irgendwie 3 Gehälter zu zahlen, haben wir festgestellt, geht halt schwierig. Haben dann noch einen CeBIT Innovationspreis damit gewonnen, also recht ausgezeichnet und war auch schön, hat uns total gefreut, haben dann überlegt, dieser Ansatz, also WLAN zu nutzen, wir haben damals halt über die Tethering-Funktion letztendlich Hotspots aufgemacht, dann ist das ID ziemlich smart kodiert, welche Dateien wer mit wem tauschen will. Und dann konntest du schon sehen, bevor du dich mit dem Gerät verbunden hast, was sozusagen im Ether rumschwirrt. Das fanden wir ziemlich cool. Ist auch immer noch schön, gibt es auch für Android und funktioniert auch, seit 2 Jahren nicht mehr gepflegt, aber funktioniert. Und dann haben wir überlegt, okay, der Ansatz, lokale Hotspots aufzumachen, um Informationen zu verteilen, macht ja total viel Sinn. Wer braucht sowas am ehesten? Nein, überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und du halt sie irgendwie mit Informationen bespielen möchtest. Hat mal das Glück, hat einen unserer Verkäufer zu gewinnen und der kommt halt aus dem Bereich Museen, also Kultur. Der meinte so, ja, hier den Audioguide mal endlich loswerden, wäre doch mal ein toller Case. Jeder hat sein mobiles Endgerät dabei und warum sollte der dann noch so Knochen ausleihen, wo schon 30 Leute vorher jeden Ohrschleim angeht? Naja, so gesagt, getan. und hatten ursprünglich das Konzept über eine App. Du hattest halt eine App installiert und dann konntest du halt auch Beacons installieren und dann hattest du sozusagen Automatauslösung. Mhm. Ne? Über diese Boxen, die dir vorhin gezeigt hatte, also diese Out-of-the-Shelf-Hardware, sparen wir halt ein WLAN-Netzwerk auf. Ich erzähle einfach die Geschichte nochmal. Sparen wir halt ein WLAN-Netzwerk auf und die vermeschen sich untereinander. Nimmt er noch auf? Ja, macht er.
Nee, halt, jetzt hat er...
Läuft?
Nee, doch.
Doch, doch, läuft.
Ja.
Genau, über die, was haben wir erzählt? Also die, genau, die Boxen spannen halt ein WLAN-Netzwerk auf und kannst halt eigentlich in die Breite relativ gut skalieren, indem du einfach mehr Boxen hast. Irgendwann, wir hatten immer so Sachen wie Kanalspreizung mit drin, bei größeren Installationen wird es was halt spannend. Hier haben wir 3 Boxen vor Ort und pusten dann einfach mit voller Power auf 2,4 und 5 GHz aus. Genau, damals hat man noch Beacons, um halt genau auch wirklich metergenau halt Inhalte auslösen zu können. Denn der Ablauf war halt so, Telefon erkennt Beacon oder Telefon fragt dann die jeweilige lokale Box, gib mir mal den Inhalt zu dem jeweiligen Beacon. Große Vorteile halt, alles ohne Internet. Also ich habe es damals immer mal genannt als Zwischenlayer zum Internet, so eine Art Cache, wenn man so will. Dann haben halt unsere Kunden die Möglichkeit, halt über einen Server ihre Inhalte einzuspielen. Und die synchronisieren sich dann halt einmal alle x Minuten mit einer Box vor Ort. Und diese Box verteilt die Inhalte an alle Kinderboxen über einem Mesh-Netzwerk. Wir nutzen halt noch Batman, um das hier nochmal kurz so zu erwähnen für das Protokoll. Was wollte ich darauf hinaus? Genau, dann haben wir aber festgestellt, so vor einem halben, dreiviertel Jahr, du möchtest nicht, wenn du ins Museum gehst, dir jedes Mal eine App installieren. Das ist eigentlich not the way to go. Weil hat zwar Vorteile mit einer App, du kannst halt viele Sachen machen, wie zum Beispiel Beacon-Erkennung, kannst du noch nicht im Browser, irgendwann wird es halt gehen, vielleicht wird es auch nie interessant. Dann haben wir halt gesagt, okay, der einfachste Zugang zu Informationen ist, sich mit dem WLAN zu verbinden. Weil das ist ein Prozess, den kann jeder. Jeder, der ein Smartphone in der Hand hat, hat schon, also vielleicht nicht jeder, sagen wir mal 98% der Leute haben sich schon mal geschafft, mit dem WLAN zu verbinden. Und das ist eigentlich das Essentielle. Und wenn du diesen Schritt machen kannst, dann hast du den Zugang zu den Informationen. Jetzt kommt halt der Hook. Okay, Touristen, also mal Tourist, kommst nach Berlin und du hast halt dein Roaming. Im Moment wird zwar alles gekippt, wird billiger, aber im Moment noch unbezahlt. Das kannst du ja halt nicht bei 500 Megabyte an Daten. Jetzt haben wir gesagt, okay, die Informationen lokal vor Ort auf diesen Boxen bereitzustellen, ist halt eigentlich der richtige Schritt. Und das kannst du halt unheimlich schnell machen und unheimlich, also hoch verfügbar, weil es halt der Bottleneck nicht das Internet mehr ist, sondern einfach nur noch vielleicht die Anzahl der WLAN-Installationen vor Ort. Genau, das machen wir. Jetzt gibt es das im Naturkundemuseum Berlin, gibt es eine schöne Installation beim Tristan. Und Graz, hatte ich gerade schon erzählt, genau, die tut in der Moonwander-Ausstellung noch 2-3 Monate, glaube ich. Die haben aber nicht Bring Your Own Device und da haben wir halt 100 iPods als Leihgeräte. Weil die wollten halt so ein identisches Look and Feel. Die wollten halt einfach, dass es von der Haptik her halt genauso ist. Und da machen wir dann halt Auslösung von Bild, von Ton, von Texten halt immer automatisch. Was wir seit neuestem haben, was total geil ist, muss ich mal so sagen, ist eine Audiosynchronisation. Das heißt, du hast auf einem großen Fernseher meinetwegen, läuft ein Video, du loggst dich ins WLAN ein und wir schicken halt über Netzwerk halt einen Timestamp und dann kannst du mit deinem Smartphone ohne App dich halt direkt in den Browser, also deinem Safari oder deinem Chrome, halt lippensynchron zu dem Bild dir das Audio anhören. Und das ist halt unheimlich cool, weil auf einmal hast du so das 24-7 Schaufenster. Da läuft einfach nur noch ein Video, draußen klebt dran, dann verbinden sie sich mit dem WLAN und öffnen sie ihren Browser. So. Dann hast du auf einfach mega geile Möglichkeiten. Und dann stehst halt, einer hört es in Spanisch, der andere in Englisch und der daneben in Deutsch, aber halt alle lippensynchron zu einem Film. Das ist sozusagen die neueste Sache, die wir haben. Und jetzt hier auf der Republika oder Media Convention haben wir den Dino. Ist halt so ein Augmented Reality Dino. Und da geht es halt darum, zu zeigen, ich meine, so ein Modell mit, keine Ahnung, 3, 4, 5 Millionen Polygonen hat halt auch 30, 40 Megabyte einfach an Größe. Und wenn du jetzt einfach mal von diesen digitalen Exponaten oder von analogen Exponaten 6, 7, 8 Stationen hast, dann ist deine App, würdest du sie halt im Vorfeld laden, irgendwie mehrere hundert Megabyte groß. Und das hat heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Weil die Telefone werden zwar immer schneller, aber irgendwie der Speicher wird nicht mehr, falls beim iPhone nicht notorisch klappt. Und ja, das machen wir und sind da froher Dinge. Jetzt kann ich noch mal kurz zu den einen Punkt mit dem WLAN, was noch interessant wäre für uns, was wir im Moment machen. Wir installieren halt eine Box und installieren dann so ein bisschen nach Gefühl, geben halt rum, so wo wird das WLAN schlechter, installieren wir die nächste. Was halt gut funktioniert und notfalls nimmst du halt 2-3 Boxen mehr, mein Gott, die kosten halt im Einkauf nicht so viel, aber dafür funktioniert es. Was aber langfristig geiler wäre, wenn die Boxen sich untereinander irgendwie vermessen könnten. Ne, dass sie halt, die haben ja 2,4, 5 GHz Netz, warum nicht irgendwie dann so ein Testnetz aufbauen, kurz untereinander gucken, ich empfange dich noch. Da hast du auch noch so eine Art Sanity-Check mit drin, kannst halt immer gucken, welche Box. So, und das kann man, glaube ich, noch viel, viel intelligenter machen, um halt schnell große Mesh-Netzwerke aufzubauen. Und dann halt einfach keine Ahnung, hast du vielleicht noch eine App dazu, die sagt dir dann immer, okay, hier die nächste Box oder hier die. Und ich glaube, da kann man noch ein bisschen forschen. Das ist jetzt zwar nicht unser Schwerpunkt, aber da glaube ich, könnte man, wenn es da tolle Sachen schon gibt vielleicht, keine Ahnung, ist immer spannend.
Habt ihr, achso, vielleicht noch kurz zur Vervollständigung des SIS OpenWRT. Hattest du vorhin
genau, OpenWRT ist auf den Boxen drauf.
Also wie das so, wie dieser Prozess, das sind also, da ist irgend so eine asiatische Hardware, Software drauf jetzt?
Naja, also standardmäßig sind das halt, also wir nennen sie halt Out-of-the-Shelf-Hardware, so heißt das auch. Mhm. Wir bestellen die halt ursprünglich bei Alibaba, jetzt haben wir halt einen anderen Zulieferer, der halt die direkt aus Taiwan bestellt. Wir hauen halt die, es hat einer, der kompatibel ist zu OpenWRT, hauen die halt runter. Haben auch selber schon mal einen Kernel mitentwickelt, weil halt die neueste Version noch nicht funktionierte mit uns. Hauen da halt die Software komplett runter, machen OpenWRT rauf. Und dann die ganze Software, der ganze Software-Stack da drauf, der kommt dann halt letztendlich von uns. Ein intelligentes Content-Management-System, da läuft ein Webserver drauf. Und demnächst gibt es dann halt auch noch so eine Art...
Ja, ach so, das war von euch, das ist eine Eigenentwicklung, genau. Das CMS. Ja.
Genau, und dann gibt es demnächst wahrscheinlich noch ein intelligentes Payment-System, dass du halt so mit so einer Art Public-Key-Verfahren halt weißt, ob es jetzt der User... Deswegen, wenn du das als Audio-Guide-Ersatz nimmst, kaufst du halt einmal einen Zugang, gibst deinen Code ein und dann können wir halt immer, während sich das Telefon durchroamt, durch das Netzwerk halt sehen, okay, das ist ein authentifiziertes Telefon oder nicht. Mhm. Und das ist so der Status.
Habt ihr vor, so eine Optimierung des Netzwerks zu machen oder da irgendwie einen Algorithmus mal ins Auge zu fassen oder passen wir da schon dran?
Immer.
So ein Mesh, also den, so ein Mesh-Algorithmus, den, das Batman jetzt vielleicht aufzubohren oder
genau,
also, habt ihr diese, also kennst du bestimmt dieses Buch von der Elektra, Mesh-Netzwerke, da sind ja die Vor- und Nachteile der einzelnen Technologien.
Das ist ein guter Tipp, schreibe ich mir auf.
Elektrawagenrad.
Weil du musst, also unser, also Christian ist ja eigentlich unser sozusagen CTO, der kümmert sich halt, hat diese ganze Mesh-Netzwerke Sachen gemacht. Werde ich ihm auf alle Fälle mal berichten. Der forscht halt immer mal wieder so ein bisschen. Du musst halt auch immer fairerweise sehen, wir würden gerne viel mehr machen. Ja, aber als kleine Firma ist halt
ach so, du kannst vielleicht noch mal was zum Team sagen.
Genau, erzähl ich gleich noch mal. Aber als kleine Firma musst du halt immer gucken, dass du halt irgendwie versuchst, möglichst einen Strang. So. Also wir sind halt, dadurch, dass wir halt einen sehr technischen Hintergrund haben, also die drei Gründer sind Informatiker, unser Salesman ist Geschichtsstudent, wir sind mittlerweile fast 10 Leute, also mit mehr oder weniger.
Ich komme von der Humboldt Uni.
Genau, also wir drei kommen von mir, sogar alle vier kommen von der Humboldt aus Berlin. Also Atlas Hof studiert und einer Robotik, Schwerpunkt, der andere halt Netzwerk wirklich als Schwerpunkt, der hatte so ein bisschen Bilderkennung und so als Schwerpunkte. Genau, und wir hatten uns halt, wir kennen uns ja seit 12 Jahren oder so, 14 Jahren mittlerweile, kaputt immer mehr, logischerweise, und hatten schon ein paar Sachen zusammen. Meine App-Entwicklungsagentur und nimmt er noch? Ja, doch.
Ja.
Genau, haben jetzt im Team noch halt zweieinhalb Sales-Leute, noch einen Studenten, der uns ein bisschen hilft, jemand, der ein bisschen Design hilft, das ist ja bei Informatikern, da hängt es immer so ein bisschen, also wir sind zwar gut in Technik und in Software, aber halt Design, gerade wenn du halt so B2B2C, also sozusagen wirklich für den Besucher von Museen, was machst du, soll es halt ansprechen aus. Da sind wir halt gerade dabei, uns so ein bisschen besser aufzustellen. Halt noch einen Kaufmann klassisch, weil das ist irgendwie so eine Disziplin, die man dann doch braucht, wenn man eine gewisse Größe hat. Und naja, aber 10 Leute, aber wir zahlen letztendlich für 2 Gehälter. Also mehr springt halt da nicht raus. Wir würden gerne und sie sind halt, haben halt letzten August eine kleine Finanzierung gekriegt, also wirklich klein von so 4 privaten Angel-Investoren. Und wollen eigentlich in den nächsten 3-4 Monaten versuchen, es von unseren Kunden sozusagen zu tragen. Und jetzt der Case, den wir auf der Republika sehen, das Media Convention, das ist ein bisschen, der ist nicht wirklich für Museen interessant, also schon sowas wie Senckenberg oder Naturkundemuseum ist schon toll, wenn ein Dino läuft, aber das ist eigentlich ein super geiler Marketing-Case. Du hast sowas wie hier dieser rote Teppich, diese Wand. Leute kommen, können sich irgendwie vielleicht mit Merkel oder irgendwas fotografieren lassen.
Mir ist gleich so das Saturn in Hamburg eingefallen mit dem großen Entree. Die haben ja immer so irgend so ein Ding da unten. Einmal einen 3D-Drucker, ja, wo du sich
da ich gar nicht,
gucken kannst.
Und es soll die mal hallo sagen.
Tun die da irgendwas anderes? Ja. Also wert für diese halt der perfekte Use-Case.
Das wäre cool, ja. Deshalb sage ich ja, das ist halt so gerade das perfekte Marketing-Instrument. Das ist eine fertige Lösung. Ne, das kannst du halt irgendwo hinstellen und es funktioniert.
Ja.
Da ist es halt, ja, genau.
Ja, ich danke dir.
Ich danke dir. Ich kann noch mal kurz, warte mal, bleib mal noch dran.
Ja?
Ah, nee, wir hatten jetzt die Sache mit dem, dass sich die Boxen irgendwie intelligent. Eine Sache, was uns immer Kopfzerbrechen macht: Captive Portal. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Nur gerade bei iOS-Geräten ist es ja, weiß nicht, kennst du dich vielleicht auch ein bisschen aus, oder? Dass es da so ein bisschen tricky ist manchmal. Und wenn man da, wir wissen, auf iOS, auf dem Captive Portal kannst du zum Beispiel, glaube ich, keine Multimedia-Inhalte spielen, kannst du nur Text darstellen. Und wir fanden an und für sich Captive Portal ja toll. Du machst wirklich einen WLAN an und in dem Moment poppt dein Telefon auf und sagt so, willkommen im Museum der Zukunft, bla bla bla. Von da aus kannst du navigieren. Problem ist, wenn du da nicht sagst, Login oder anmelden, fliegst du raus, fliegst du wieder aus dem WLAN raus und du wunderst dich als Besucher, weil nichts funktioniert. Deshalb haben wir irgendwann mal die Sätze, müssen wir rausnehmen und müssen es halt so machen, dass dann steht, verbinden sich mit dem WLAN und geben sie dann s.de ein. Also irgendeine Nicht-HTTPS-Verbindung, weil dann routest du automatisch auf die Box und von da aus kannst du halt alle machen. Dann kommst du auf unsere Landingpage. Und das wäre halt noch, wenn man da, wenn man da irgendwie noch Forschung, wenn das noch ein bisschen geiler geht. Weißt du, es hat Apple eher, die das Problem sind und nicht die OpenWRT und die Algorithmen oder die Verfahren, die es da gibt. Aber da würden wir, glaube ich, gerne forschen, weil dann wäre es perfekt. Weil dann hast du wirklich, dann können die Leute nicht zu doof sein, um sich irgendwie da wieder rauszuverlieren. Weil das ist gerade noch das größte Problem. Und es gibt halt, da haben wir noch festgestellt, wenn der Besucher vor Ort irgendwie, wenn er irgendwie verwirrt ist auf seinem Telefon, sei es halt, weil er nicht anmelden gedrückt hat und dann raus ist, dann hat er sofort schlechte Laune. Und das ist halt eigentlich, was du halt nicht machen möchtest. Deshalb sind diese Audio-Guides, so blöd sie sind, sind halt 9 Tasten. Die können nicht. Robust, das ist ein Mikrocontroller. So. Also mit allen Nachteilen hat er halt auch gewisse Vorteile. Und deshalb aber, ja, also die Sachen, so intelligentes Vermessen von Boxen fänden wir spannend und halt Captive Portal irgendwie noch ein bisschen geiler hinkriegen. Sind wir immer so ein bisschen dran, aber halt, ja, so viel, die halt die Zeit dann auch. Genau, und unser Techniker heißt Christian Bayer, ist vielleicht noch interessant, findet man auch auf der Webseite. Der interessiert sich auf alle Fälle dafür. Der ist okay. Halt genau der richtige Ansprechpartner. Ja.
Also, wer gute Tipps hat, dann der meldet sich bei Hashtag oder Twitter-Account.
Genau, nennt sich Shouterlabs. Ist unser Twitter-Account. Also, ansonsten gerne per E-Mail an info@shouterlabs.com, dann ist es ein bisschen anonymer.
Alles klar, okay. Dankeschön.
Ja, danke dir.